Vergebung ist mir ganz, ganz wichtig. Lange Jahre innerhalb der evangelikalen Gemeinde ist die Gleichung so gemacht worden. Pfingstgemeinde, charismatisch, das ist austauschbar, das sind Synonyme, das ist genau das Gleiche. Damals in den 80er Jahren hat das sicher weitestgehend noch der Realität entsprochen, aber seitdem hat sich enorm viel verändert, gerade in diesem Bereich. Und viele von euch kommen noch aus dieser Zeit raus, wo man in Lager, sehr starke Lager, gedacht hat, da sind wir und da sind die anderen. Da ist ganz, ganz viel passiert. Da hat ein Umbruch stattgefunden in der freikirchlichen Landschaft. Und zwar nicht nur in der Schweiz und in Europa, sondern weltweit. Die Schweizerische Pfingstmission, die SPM, vertritt heute ganz sicher nach wie vor klassisch pfingstliche Positionen. Das darf sie auch. Das ist ein Stück Identität, die Pfingstgemeinde natürlich auch hat. Sie haben sicher eine andere Haltung zum Thema Zungenrede, als ich sie jetzt habe. Auch Geistestaufe wird dort noch gelernt. Aber in den letzten 20 Jahren, das ist zumindest meine Wahrnehmung, hat innerhalb der SPM eine starke Bewegung, wenn man jetzt sagt, SPM, das ist so der linke Flügel der Freikirche gewesen, da hat eine starke Bewegung hin zu einer Mitte stattgefunden. Also heute wird in der Pfingstgemeinde sehr viel stärker theologisch geschaffen, als das in den 80er Jahren noch der Fall war. In den 80er Jahren ist es vor allem um Erlebnisse, um Erfahrung gegangen. Heute ist das anders innerhalb der Pfingstgemeinde. Genauso müsste man sagen, der Bund FEG hat sich bewegt in den letzten 20 Jahren. Gott sei Dank, muss man sagen. Weg von einer antipfingstlichen Haltung auch hin zu einer biblischen Mitte. Sodass wir heute eine Situation haben, wo man muss sagen, verbandsmässig, unsere beiden Verbände stehen sich heute sicher recht nahe. Auch eine verbandsübergreifende Zusammenarbeit zwischen der FEG und PFIMI, da wäre heute vermutlich jetzt einmal kein Problem mehr. Wenn ich denke, wir haben vor Jahren, als ich noch Leiter war vom Pastorenkonferenzteam, haben wir den Max Schlepfer, den Leiter der SPM, an eine Pasco eingeladen als Referent zum Thema mit Vollmacht predigen. Stellt euch vor, die FEGler laden den Pfingstler ein, um zu den FEG-Pastoren zu reden zum Thema mit Vollmacht predigen. Ich mag mich erinnern, er hat uns das Skript abgegeben und hat seine Themen drin gehabt und ein Thema hat geheissen, mit Salbung predigen. Da haben wir Max gesagt, Max, das kannst du nicht machen, das Wort muss raus. Wieso muss das Wort raus? Dann haben wir ihm gesagt, wenn du das so sagst, das Wort, nur das Wort, dann werden 70% der Pastoren gerade auf Durchzug stellen. Erstens können sie mit dem Term nichts anfangen, Salbung. Und zweitens ist das Wort dermaßen besetzt von einer bestimmten theologischen Richtung, dass die Leute einfach abhängen. Dann hat der Max gesagt, in einer unglaublichen Demut, das ist kein Problem, liebe Brüder, ich mache das. Und hat den Term ersetzt und das Thema hat nachher geheissen, Geist erfüllt predigen. Und oh Wunder, alle FEG-Pastoren haben gefunden, das ist ein Hammer-Vortrag. Wir haben dann den Max gefragt, hast du irgendetwas geändert am Inhalt? Er hat gesagt, nein, der Inhalt ist genau der gleiche geblieben. Ich habe nur die Worte austauscht. Aha. Menge sind nur Worte, oder? Also da hat es eine starke Annäherung gegeben von zwei Seiten. Von der FEG Seite, wo ich jetzt einmal sage, eher anticharismatisch oder antipfingstlich geprägt war in den 80er Jahren. Sicher nicht ohne Grund, aber nicht nur gesund, hin zu einer biblischen Mitte, wie ich sie definieren würde, und von der PFIMI her wieder stärker, dass man Theologie betont. Dort, wo wir sagen, wir wollen Jesus vermehrt auch erfahren, dort hat PFIMI gesagt, wir wollen, dass unsere Erfahrungen auch lehrmässig abgedeckt sind. Ergo, sehr gute Mitte. Gleichzeitig, und das ist jetzt aber die andere Seite, haben wir in den letzten 20 Jahren erlebt, wie immer mehr eigenständige Gemeindebewegungen entstehen, die keinem offiziellen Verband angeschlossen sind. Unabhängige Bewegungen, unabhängige Gemeinden, die prägt sind von irgendwoher. Man weiß oft nicht, woher. Da empfinde ich nicht immer alles, was passiert und gelehrt wird, als gesund. Das muss ich auch einfach so sagen. Zu einem grossen Teil fehlt da sicher auch ein gesundes Korrektiv, wo die Einbettung in einen Gemeindeverband einfach mit sich bringt. Also wenn man in einem Gemeindeverband eingebettet ist, gerade als Pastor, und man ist an einer Pastorenkonferenz und lässt irgendeinen raus, irgendeine grossartige Erkenntnis, die man hat am Tisch, beim Mittag mit den Kollegen, wenn man theologisiert. Da ist sicher jemand da, der sagt, ja, aber hallo, den kannst du jetzt nicht bringen. Das ist so schräg, das ist so wild. Wie begründest du das biblisch? Und dann muss man sich erklären. Da findet automatisch ein gesundes, gutes Korrektiv statt. Das ist in diesen Gemeindeverbänden, weil das oft Einzelkämpfer sind, oftmals nicht der Fall. Auch die Ordnung theologisch von diesen Gemeinden ist mitunter schwierig, weil man sie nicht wenigstens in grossen, breiten Strom von einer bestimmten Bewegung zuordnen kann. Also wenn mir jemand heute sagt, ich bin Pastor in einer Pfimi, dann kann ich den irgendwo einordnen. Aha, der wird irgendwo von da bis da, irgendwo in diesem Strom hinein, wird der wahrscheinlich stehen. Jemand, der sagt, ich bin in einer Krishona, in einer FEG, in der Heilsarmee, den kann man einordnen, zumindest ein bisschen. Das ist da oftmals nicht möglich, weil nicht eine theologische, klare Prägung ersichtlich wird, wo die Einzelgemeinde eben damit umgeht. Wir können sagen, Globalisierung macht auch vor der Gemeinde Jesu nicht Halt. Das ist so. Und nicht alles, was da passiert, ist gut. In den letzten Jahren erlebe ich, dass vermehrt gerade amerikanische Heilungsevangelisten und Pastoren auftreten in Europa. Oftmals werden die gross angekündigt, auch mit Flyer, wo es dann heisst, sie tun den apostolischen Dienst und so weiter. Vieles von dem, was dann an den entsprechenden Kongress gelehrt und vertreten wird, da wird von den Teilnehmern einfach unprüft mitgenommen, von den Leuten aus den Gemeinden, die das besuchen, weil was aus Amerika kommt, das ist sicher gut. Immerhin sind die Leute ja Pastoren von riesengroßen Gemeinden. Aber da muss ich euch einfach sagen, nicht alles, was aus Amerika kommt, ist auch gesund und gut. Und ich meine mit dem nicht nur McDonald's, sondern auch theologisch ist nicht alles gesund und gut, was aus Amerika kommt. Gerade aus den USA kommen mittlerweile theologische Strömungen, die alles andere als gesund sind, wo sogar die SPM Schweiz, FIMI Schweiz, ein äußerst gespaltenes Verhältnis dazu hat. Da gibt es verschiedene Beispiele. 2008, wir haben letztes Mal den Todd Bentley angeschaut, von dieser Erweckung in Lakeland, das war so ein Fall gewesen, wo man sehr skeptisch auch drauf geschaut hat und bis heute auch sehr gespalten ist. Der Joshua Mills ist ein Zweiter, wenn er ihn googelt, irgendwo bei YouTube, er ist ein Lobpreisleiter. Wäre da auch sehr komische Aussagen gehören, wäre euch einiges heute Abend noch bringen. Der Bill Johnson, Redding, ist sicher auch jemand, der nicht nur unumstritten ist, also auch da muss man einige Fragen stellen. Gesundheit. Die SPM selber ist gerade was die Redding-Frage anbelangt, sehr gespalten. Das stimmt mich schon mal sehr bedenklich. Also wenn eine schweizerische Pfingstmission an einer charismatischen Gemeinde gegenüber gespalten ist, dann leuchtet bei mir schon mal eine Signallampe auf und ich denke, hoppla, also das sind die Pfingstler, die sagen, Vorsicht. Das ist nicht ein Ur-FEGler oder so, sondern das sind Leute, die mit diesen Bewegungen sonst eigentlich noch sympathisieren. Die eine Gemeinde lehnt Redding sehr klar als nicht biblisch ab. Die anderen fahren total darauf ab. Die FCG Aarau zum Beispiel, die Freichristengemeinde Aarau, ist absolut geprägt von Redding, von vorne bis hinten. Ich habe letztens mit jemandem geredet, der in dieser Gemeinde war. Was mir da entgegenkommt, wo jetzt nicht mehr in dieser Gemeinde ist, was mir da entgegenkommt, stimmt mich schon fraglich zum Teil. Also, Charismatik ist nicht gleich Pfingstgemeinde. Die meisten Pfimis stehen uns als FEGs heute theologisch recht nahe. Also, wenn ich jetzt an Christian Inniger denke, den, ich habe ja jetzt den kennengelernt, ich kenne ihn nicht näher, aber das könntest du sicher bestätigen, wie mit tun. Ist ein Pfimi immer noch sicher emotionaler, als wir es als FEG sind, aber steht uns doch recht nahe. Der Verband von der Pfingstgemeinde Schweiz heute vertritt, da ist nicht extrem charismatisch. Absolut nicht. Was verbandsmässig daherkommt. Ich denke, es gibt Pfingstgemeinden, da würde ich mich sehr wohl fühlen. Und es gibt FEGs, da würde ich mich sehr unwohl fühlen. Wie ich mich bei euch fühle, weiss ich noch nicht. Nein, ich fühle mich sehr wohl. Was wir heute Abend anschauen, lehrmässig und auch von Bildern, die ich mitgebracht habe, also Videoausschnitte, die wir dann miteinander anschauen, das sind nicht klassische, das ist nicht klassische Pfingstlehre, sondern das sind Lehraussagen und von einem Phänomen aus Kreisen, die ich als extrem charismatisch bezeichnen würde. Gut, so viel vielleicht einmal einfach zu dem. Das ist mir ganz wichtig. Löset die Gleichung endlich auf. Pfingstgemeinde gleich vom Bösen, vom Übel. Das sei ferne. Nein, das ist nicht so. Ich glaube, über diese Zeit sind wir aus. Über diese Zeit ist auch Pfimi aus. Also die Zeiten, wo die Pfingstgemeinde gesagt hat, wenn ihr nicht in Zungen redet, habt ihr den Heiligen Geist nicht, also seid ihr nicht gerettet. Die Zeit ist endgültig vorbei. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank ist die Zeit auch vorbei, wo wir als FEGs gesagt haben, jeder, der in Zungen redet, der ist irgendwie vom Teufel besessen oder so. Also ich glaube, das ist auch durch. Okay. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Umgang mit Phänomenen in der charismatischen Bewegung heute. Wenn man über solche extreme Phänomene redet, stellt sich sicher die Frage, was ist damit gemeint? Was sind die Phänomene? Ich habe euch ein paar exemplarisch aufgezählt. Dazu zähle ich persönlich das Lachen im Geist, ein unbändiges, mitunter stundenlanges Lachen, das unkontrolliert ist, das man also nicht mehr kontrollieren kann. Man lacht und lacht und lacht und lacht einfach. Wo sehr befreiend soll sein, der Joshua Mills sagt in einem Interview, das ich gehört habe von ihm, er habe etwa 3 Stunden lang unbändig gelacht, um einfach auch seine schlimmen Erfahrungen, die er hatte in einer Gemeinde, richtig Anticharismatik, um quasi mit dem umzugehen, um sich wie loslachen von dem. Also das Lachen als heilendes Erlebnis, wo die Sachen wie kannst ablegen und dann ist es gut. Aber eben unbändig, lang, unkontrollierbar. Das Trunkensein im Geist, das ist eine Art Betrunkensein, wo man nicht mehr Herr über sein Reden ist. Also wenn ihr schon mal einen Besoffenen gesehen habt, der irgendwo daher lallt und also das ist nicht Zungenreden, sondern das ist wirklich, da redet jemand total, wie wenn er besoffen wäre, wie wenn er gelaufen wäre. Aber er hat nicht getrunken, sondern quasi ist vom, kommt vom Heiligen Geist. Auch da ist für mich so ein Phänomen, wo in der Charismatik stark vorkommt. Dann das Lean in the Spirit, also das Ruhen im Geist. Es haut dich an. Du liegst einfach auf dem Boden. Bist wie paralysiert, kannst dich nicht mehr bewegen. Liegst einfach da. Eine Art geistliche Ohnmacht. Dann das Zungenreden in einer sehr, sehr ekstatischen Form, wo wieder auch nicht kontrollierbar ist, wo man also nicht selber entscheiden kann, will ich jetzt in die Zunge reden, will ich nicht in die Zunge reden, wo es sehr ekstatisch ist, zum Teil mit körperlichen Zuckungen, wo wir während nachher ein Video anschauen, wo sich das auch körperlich ganz stark äußert. Da muss ich dazu sagen, ich vermute, dass das, was ich meine, das ist nicht das, was die von euch jetzt meinen, die in die Zunge reden können. Also das ist nicht das. Ich will nicht euch kritisieren, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ihr da habt, wenn ich hier davon rede. Da geht weit über das aus, was jetzt auch Elisabeth letztes Mal gesagt hat, was wir auch besprochen haben miteinander. Das ist etwas anderes. Unkontrollierbares Schütteln, Zittern, auch wieder körperliche Symptome, Zuckungen. Einfach, man kann euch erinnern an das Beispiel von letztes Mal. Todd Bentley, seine zweite Frau, Jessa, die auf das Mal anfängt, den Kopf so zu schütteln. Und nicht mehr anders kann. Man kann euch erinnern an das Video. Das ist das, was ich damit meine. Das Lautwerden von Tierstimmen. Das ist ein Überbleibsel vom Toronto-Sägen, wo Leute auf einmal bellen oder kreien oder. Oh, 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 oh! Nein, das wäre jetzt ein Jutz bei den Appenzeller. Aber das ist ganz anders. Das ist irgendwie völlig anders. Also zum Teil ganz komisch. Leute, die auf allen Vieren umeinander laufen, die von anderen mit Leinen im Gottesdienst geführt werden. Also ich könnte gar nicht vorstellen, was es da alles gibt. Goldstaub, der von der Decke fällt, schöne Steine, die in der Anbetung plötzlich auftauchen, wo Leute plötzlich einen schönen Stein quasi in der Hand haben in der Anbetung. Menschen, die als Kennzeichen von ihrer Salbung plötzlich Öl von der Haut tropft. Also das sind Leute, die so gesalbt sind von Jesus, dass auf das Mal Öl aus ihren Fingern tropft, der Joshua Mills. ist auch wieder so jemand, hat das gesagt in einem Interview, mitten im Lobpreis am Klavier, hat er auf einmal nicht mehr spielen können, weil die Tastatur ganz schmierig von Öl war. Und er hat gesagt, ja, ihr lacht jetzt, aber das ist nicht zum Lachen. Das ist, also, wenn er versteht, was da dahinter steckt, das ist tief traurig. Mich macht das, was hier läuft, das sind die Sachen, die mich traurig machen. In einem anderen Interview habe ich gelesen, dass er das Öl also abfüllt, die Fläschchen, dass man das auch kaufen kann, damit die Leute etwas von dieser Salbe mit heimnehmen können. Er hat erzählt von einer Lobpreis-CD, die er gemacht hat, die Leute kaufen, die nachher sagen, sie seien beim Hören von dieser CD in den dritten Himmel entrückt worden. Ich sage dir noch ein bisschen etwas dazu. Auch Menschen, die bis zu 50 Kilo Gewicht verloren haben, an einem Abend. Alle Weight Watchers wären froh, wenn sie die Leute hierher schicken könnten, aber das wird gesagt. Wir haben eine Frau, die hat 50 Kilo Gewicht verloren. 100 Pounds. 50 Kilo. Da wurde gefragt, worden, ja, hat in ihre Kleider, in deren Kleider noch gegangen? Jetzt geheissen, nein. Sie hat unglaublich schlimm geschmeckt nachher. Von all dem Fett, das sie verloren hat. Und ihre Kleider waren völlig total durchtränkt. Man hätte sie also müssen nachher in ein Hinternehmen, hinter der Bühne, in ein Badtüchchen einwickeln und heimfahren. Und die Frau sei heute gärtenschlank und egal ihre Kleider müssen wechseln. Halleluja, der Herr hat es gemacht. Andere Leute, die Zähne plötzlich weiss werden oder die plötzlich Goldfüllungen haben statt Amalgamfüllungen. Ich würde mich aufregen. Ich würde sagen, Herr, ich will keine Goldfüllung. Ich will ganze Zähne. Wenn schon. Also, einfach vielleicht so ein paar Phänomene. Ich habe euch exemplarisch ein paar Videoausschnitte gebracht, die ich gerne jetzt euch zeigen möchte, wo ihr einfach mal ein bisschen die Sachen sehen, live, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich muss hinter am PC und werde dann von hinten probieren, ein bisschen kommentieren. Aber lasst die Bilder einfach mal ein bisschen auf euch wirken, dass ihr mal ein bisschen wisst, von was ich rede. Und dass ihr nicht das Gefühl habt, dass das sind irgendwelche Blödsinn, die ich hier erzähle. Also das erste Video, das wir uns anschauen. Jetzt muss ich schnell überlegen, wie ich das mache. Gut, das erste Video, das wir uns anschauen, das ist der Kenneth Hagin. Über ihn werde ich auch noch kurz etwas erzählen. Wo wir mal sehen, wie das aussieht mit dem Lachen im Geist, was das bedeutet. Also, ihr werdet ihn jetzt gerade sehen in einer Predigt, wo er kurz erzählt, wie das mit dem Lachen aussieht. Suppdiwupp. Und dann seht ihr ein bisschen, was ich meine. Also da sieht ja alles sehr harmlos aus im Moment, oder? Die Leute sind fröhlich, jetzt bei uns auch.
Which you now see and hear. They heard them speak in tongue, but what did they see?
Jetzt redet er über Pfingsten.
For them to think they're drunk, they must have thought they was drunk.
Und er sagt, die Leute haben gemeint, sie seien betrunken. Und jetzt schaut. Jetzt schauen wir das Ehepaar an, was mit denen passiert, mit im Gottesdienst. Das ist nicht, weil er so langweilig predigt. Das wäre jetzt ein typisches Beispiel für Slain in the Spirit, also das Ruhen im Geist. Da ist er selber trunken im Geist, der Kenneth Hagin, er muss umgeführt werden. Und jetzt schauen. Okay. Er streckt seine Hand aus und reihenweise kreien die Leute um.
Drunk again! Oh,
Okay, also so geht er weiter. Noch ganz, ganz, ganz lang.
This is the first time we've had a full manifestation of that anointing.
Okay, mal bis dahin. Also so geht dann noch weiter und weiter und weiter und weiter. Vielleicht kurz der Todd Bentley. Ich zeige euch vielleicht da noch kurze Videosequenz. Dass ihr auch mal gesehen, wie das aussieht. Aufgeschobene Röcke. Leute, die sich nicht mehr kontrollieren können. Hier habt ihr ein Beispiel von denen. Von dem unkontrollierbar zuckenden.
Something's happening.
Das ist der Todd Bentley. Lakeland.
You need to come and get some.
Ihr müsst auch wieder kommen und euch ein bisschen holen.
But our pastor thought they were...
Okay. Übrigens, der Mann, den ihr hier seht, da ist der... David Wilkerson, einige von euch haben sicher den Film gesehen, Kreuz und die Messerhelden, oder? Kennt ihr noch? David Wilkerson ist ein überzeugter, 150%iger Pfingstler. Er hat da geredet, ich weiss nicht mehr, wann das da war, irgendwo in einem russisch sprechenden Land und wird da übersetzt von einem Übersetzer. Und er hat über diese Phänomene geredet, als Pfingstler hat er darüber geredet, was passiert im Moment in der Gemeinde Jesu in diesem Bereich. Und er hat all die Phänomene aufs Schärfste verurteilt. Was mich sehr bewegt, am Schluss von seinem Vortrag kann David Wilkerson nicht mehr reden. Er zieht seine Brillen ab und bricht die Tränen aus. Weil er sagt, ich schäme mich so, was da mit Jesus und mit dem Evangelium gemacht wird. Das hat mich sehr bewegt, als ich das gesehen habe. Dass jemand aus einer Pfingstgemeinde sagt, mit dem komme ich nicht mehr klar. Da wird Jesus schlecht gemacht, da wird Jesus klein gemacht. Ich muss halt immer ein bisschen spulen, gell? Ich habe ein bisschen Geduld mit mir. Ganz schnell schauen. 1,50. Ah, das ist das nächste Video. Gut, sorry. Video 2. 1,50. Da gesehen der Rodney Howard Brown, er nennt sich selber den Bartender Gottes, also der, was ist ein Bartender? Ja, einer, der an einer Bar arbeitet, oder? Wo quasi Gottes Geist kann verteilen.
Behaving drunkenly on stage, live on television.
Jetzt sehen wir, wie die zwei quasi sich betrunken auf der Bühne verhalten.
Here's Rodney Howard Brown imparting the spirit of drunkenness and
laughter. Da tut er den Geist von der Trunkenheit weitergeben an andere.
Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing himself, and he took it into the vineyard movement.
Und,
now here is Todd Bentley explaining how Randy Clark brought this in.
He received a
spark. Interessante ist, dass also da, wo da ein Phänomen da ist, dass das weitergegeben wird, und zwar durch Handauflegung, kommen die Leute quasi den Segen über und können dann weitergehen nachher. Also da wird fast magisch etwas weitergetragen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich sage dann nachher noch etwas dazu. Da mahnt mich persönlich mehr an Esoterik als effektiv an Gemeinde Jesu. Ich habe einfach auch etwas gesagt von Tierstimmen. Ja, schauen wir vielleicht dann noch schnell an. Okay.
Anointing
Da, was ich euch gesagt habe, mit diesen unkontrollierbaren Zuckungen, da sehen wir jetzt dann. Also, er langt die Leute da und da sehen wir etwas von dem, was passiert. Und jetzt sehen wir eine junge Frau. Das ist nicht etwas, was in der Gemeinde passiert, sondern das ist etwas, was im Hinduismus passiert. Und der Andrew Storm, der Mann, der hier redet, ist auch wieder ein überzeugter Pfingstler, ein überzeugter Charismatiker. Er sagt, ich rede in Zungen, ich glaube an Heilung, ich glaube an Wunder. Aber das, was hier passiert, das kritisiere ich sehr stark. Das ist nicht der Geist von Jesus, da passiert etwas Fremdes, etwas anderes. Und er bringt Beispiele aus dem Hinduismus, wo er sagt, das sind genau die gleichen Phänomene. Die Frau war dem ausgesetzt gewesen. Jerking motions and the staggering mal, thing about bewegt. It is that we are seeing again and again and again these exact same type of kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. Und er sagt, was interessant ist, ist, dass da genau die gleichen Phänomene stattfinden. In der Gemeinde Jesu genau gleich wie an anderen Orten, wo ganz klar Hinduismus dahinter steht. Muss gerade schnell schauen, wo das war. Jawohl, ich habe euch vorher erzählt von komischem Gebärden, also fast Tierstimmen, die laut werden. Könnt ihr euch schnell anschauen, so sieht das aus. Das ist ein Gottesdienst. And animal noises falling down, jerking and all of this spread around the world. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Okay, also da ist nicht ein Appenzeller. Okay. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit komischen Tierstimmen. Vielleicht, dass ihr mal noch ein Beispiel habt von jemandem, der trunken ist im Geist auf der Kanzel. Ihr denkt, dann sind ihr wieder zufrieden mit mir und dem Frank, wenn ihr das gesehen habt. Da. Gut. But as we've seen, a new generation of leaders has arisen and it doesn't seem like holiness that they're spreading. I want to read from Luke chapter 1. This is okay, also ich will gerne lesen aus Lukas Kapitel 1. Da können wir besser, der Frank und ich. Da ist der John Scotland gewesen. Und vielleicht ganz zum Schluss eine Szene aus einer Gemeinde, wo ihr einfach mal schauen könnt, stellt euch mal vor, eure Freunde, die noch nicht gläubig sind, die kommen da rein. Bill Johnson's famous Bethel Church in Redding, California. In fact, a lot of this movement now is targeting young people. Now, Bill Johnson is a very famous charismatic leader, author of the book When Heaven Invades Earth. What people don't realize is that Bill's church in Reading is one of the major centers for this drunkenness anointing in North America. They specialize in what they call the fire tunnel, where they impart this anointing to all the young people. Can you imagine walking into a room that sounds like this? Stell dir mal vor, eure Freunde könnten Musik gemeint und es würde so tönen.
And of course, Bill Johnson and Shane.
Okay, also mal bis dahin, hä? Habt ihr es gesehen? Gut, was denkt ihr darüber, die Sachen, die ihr jetzt gerade gesehen habt? Die Sachen, die ihr schon kennt oder schon mal konfrontiert worden mit dem? Was denkt ihr da? Schockiert, okay. Sind ihr alle irgendwo ein bisschen schockiert? Gut, also ihr müsst euch vorstellen, wir reden hier nicht über, irgendeinen esoterischen Kult, wir reden nicht über irgendeine komische Bewegung, wir reden über Menschen, die von Jesus reden, die von der Bibel reden, wir reden von Gemeinden, was da passiert. Ich nehme das auch sehr, mir geht das zu Herzen. Weil wenn ich an meine Freunde denke, die nicht gläubig sind, wenn die da gesächtet, meine Freunde würden alle sagen, ihr habt nicht mehr eine Latte am Haken. Also, ihr seid irgendwo nicht ganz normal. Das sind die Sachen, die ich stark kritisiere. Daneben gibt es theologische Lehraussagen, die man ganz sicher auch kritisieren muss. Das ganze Wohlstandsevangelium, der John Piper sagt dem, the Health, Wealth and Prosperity Gospel, also gesund, reich, gesund, vermögend und reich. Das Evangelium vom Gesundsein, Vermögendsein und Reichsein. Du hast ein Anrecht darauf, reich zu sein. Kenneth Hagin hat gesagt, Gott will, dass du gesund bist. Gott will nicht, dass auch nur ein einziger krank ist. Er hat das aufgeschrieben in seinen Büchern. Das wird heute predigt, das wird heute gelehrt. Geistliche Kampfführung, territoriale Geister. Es gibt irgendwelche Dämonen von der Unzucht oder von weiss ich nicht was, die über einem ganzen Gebiet sind. Wir im Wallis erleben immer wieder, dass Charismatiker kommen und sagen, wir wollen auf die Berge beten. Wir müssen den Geist der Religiosität im Wallis müssen wir irgendwo binden und so. Ich denke, wir gehen hier auf die Berge beten. Mir ist lieber beten dort als zu Brieg oder zu Fisch auf dem Kaufplatz, wo die Leute euch sehen. Also, was heisst, da gibt es territoriale Geister, die sind über einem gewissen Gebiet und da sind die stark und wir müssen die jetzt binden im Namen Jesu. Visualisierungen, Geistreisen. Der Joshua Mills wieder als Beispiel, der sagt, er sei nach einem hingelaufen und auf einmal sei er entrückt worden und hat sich selber wiedergefunden. Also nicht, ihr müsst euch vorstellen, er sagt nicht geistlich entrückt worden, körperlich entrückt worden von A nach B. A war Amerika, B war China. Und er sagt, auf einmal bin ich in einem Lift gestanden, rund um mich herum lauter Chinesen und die haben mich mitgenommen in ein Meeting in einer Gemeinde und dort habe ich gedient und auf einmal hat es gemacht plopp und ich bin wieder weg und bin wieder zu Amerika gewesen. Visualisierungen, wo Leute Sachen sehen und sagen, wenn du musst dir dein neues Auto musst du dir vorstellen und dann musst du beten und musst sagen, Herr, ich danke dir für meinen neuen Mercedes-Benz Metallic Blau, CD-Anlage drinnen mit einem 10-fach CD-Wechsler und so weiter und so fort. Du musst das aussprechen und das im Glauben in Anspruch nehmen, dann kommt der Mercedes auch. Fürbitte und Fürbuß. Wir können quasi Fürbuß tun für andere. Also ich tue Buß zum Beispiel für mein Land. Da ging es dann auch für ein ganzes Land, für das, was die Schweiz quasi verbrochen hat im Zweiten Weltkrieg. Da muss ich jetzt Buß tun. Ich denke, ich habe genug zu tun mit meiner eigenen Sünde. Ich will nicht noch Buß müssen tun für all das, was andere verbockt haben. Ich sehe den Sinn überhaupt nicht. Generationenschuld ist ein grosses Thema in der Schleife. Winterthur. Eines von diesen Themen dort. Quasi, wenn in deinem Leben etwas nicht gut läuft, dann gibt es irgendeinen Vorfahren, der hat irgendetwas verbrochen und du trägst jetzt dieser Schuld mit, trotz Wiedergeburt und vieles, vieles mehr. Das sind theologisch fragwürdige Aussagen. Angesichts von all dem, ich kann euch nicht alle aufzählen, aber angesichts von all dem möchte ich euch eine kurze Bewertung abgeben von all diesen Sachen, wirklich kurz. Ich möchte euch 6 Gedanken mit auf den Weg geben, wie ich das bewerte. Wie ordnet man das ein? Das Erste, was ich euch sagen will, unterscheidet zwischen Theologie und Frömmigkeitsstil. Das ist das Erste, was wichtig ist. Es gibt ein biblisches Wort, das ist klar, aber es gibt verschiedene Stile, wie man das eigene Frömmigkeitsleben gestalten kann. Auch Christen, die charismatischer sind, als wir sie jetzt sind, sind Brüder und Schwestern in Christus, sofern sie die Erlösungsbotschaft vom Evangelium angenommen haben. Auch wenn vom Stil her vieles anders ist als bei uns. Und an dieser Haltung müssen wir festhalten. Wenn wir es nicht machen, stehen wir in der Gefahr, dass wir uns irgendwo erheben über Christen, die einfach einen anderen Stil pflegen als wir. da muss man dann auch viel Freiheit lassen. Also, ob du jetzt in der Anbetung einfach auf deinen vier Buchstaben hocken bleibst, oder ob es dich sofort zum Stuhl aushält und du hebst die Hände und bist ein emotionaler Typ, das ist noch nicht Theologie, das ist nur Frömmigkeitsstil. Die einen sind so, die anderen sind so. Ich kenne Leute, da kannst du keinen Akkord spielen auf der Gitarre. Stehen die schon? Da hast du den ersten Akkord gespielt, da kannst du fast warten. Ramdam und dann stehen sie, oder? Weil die sind einfach emotional, das ist einfach so. Denen bin ich überhaupt nicht böse. Wir haben es mega gut miteinander. Auch bei uns jetzt, zum Beispiel beim Lobpreisteam, haben die Leute, die fliegen einfach davon, sobald irgendein Lobpreissong kommt. Das muss man können stehen lassen. Das Hände erheben. Wir haben in der Bibel x Beispiele, wo Leute Hände erheben. Da wird auch nicht der Anstand verletzt und so weiter. Was es auslöst bei Leuten, die nicht gläubig sind, ist eine andere Frage. Wir zum Beispiel machen den Leuten Mut, die emotionaler sind, dass wir sagen, wenn ihr emotionaler sind und gerne die Hände hoch aufheben, bitten wir euch um derer Willen, die neu in der Gemeinde sind, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen, steht nicht gerade zuvorderst vorne an. Geht ein bisschen hindern. Weil die Katholiken, die bei uns sind, können mit dieser starken Emotionalität nicht umgehen. Die wissen nicht, wie sie das fühlen. Da sagen unsere Leute, das ist kein Problem, da verstehen wir, das ist auch richtig so und gehen hindern. Da verletzt niemand den Anstand. Wenn aber massenweise Frauen durch Handauflegung plötzlich umkehren und ihre Röckchen auf das Mal aufrutschen, sodass dann Leute aus einem Team müssen quasi die Röckchen wieder abziehen, damit man nicht das Lip sieht, dann muss ich sagen, sorry, das ist ein anderer Bereich. Da wird es schwierig für mich. Da frage ich mich, haben wir es wirklich mit Kraftwirkungen vom Geist Jesus zu tun, wo ein Geist von der Zucht ist, von der Selbstbeherrschung, oder was passiert da? Also, unterscheidet Frömmigkeitsstil und Theologie. Nur weil einer die Hände hebt beim Lobpreis und die Augen zu hat, ist er wegen dem noch nicht ein Schlimmer vom Dämon und vom Teufel besessen, was weiß ich nicht was. He? Habt ihr das verstanden? Das ist mir ganz wichtig. Frömmigkeitsstil ist nicht Theologie. Also, ihr müsstet mir vielleicht noch die Bibelstelle zeigen, wo es heisst, dass man so muss beten. Wisst ihr, was uns der Pfarrer gesagt hat in dem Religionsunterricht, wo ich gefragt habe, wieso machen wir eigentlich so beim Beten? Der hat uns gesagt, damit du aufs Beten konzentrierst und deine Finger nicht sonst irgendetwas machen. So hat er uns gesagt. Aha, okay. Mir hat das hier eingeleuchtet als Kind in der Sonntagsschule. Wo ich hier war. Das Zweite, Gott braucht auch Charismatiker und ich glaube, wir können lernen, trotz allem, was ich auch ablehne, wäre es falsch, wenn man der charismatischen Bewegung jede Geistlichkeit absprechen würde. In vielen Punkten können wir lernen. Ich denke, was Gebetshaltung anbelangt, den Eifer, Menschen für Jesus zu gewinnen, auch der Wunsch, ich will, dass Jesus noch mehr in meinem Leben wirken kann, den ich bei vielen Charismatikern spüre, da finde ich einen guten Wunsch. Der Wolfgang Bühne, er ist einer von den Männern in unseren Tagen, der sich entschieden gegen die charismatische Bewegung ausgesprochen hat. Ihm wird immer wieder vorgeworfen, er sei ein Find von den Charismatikern. So hart würde ich das nicht sagen. Er hat Folgendes gesagt. Hört mal. Er hat gesagt, wir bekennen, dass diese Form der charismatischen Bewegung eine Folge unserer eigenen Lauheit ist. Könnte man bei uns ein wirklich geisterfülltes Leben in der Nachfolge Jesu feststellen? Könnte man in unseren Gemeinden und Versammlungen die Gegenwart Gottes und seine Kraft feststellen? Dann gäbe es wahrscheinlich keine charismatische Bewegung. Diese Tatsachen demütigen uns. Wir sind mitschuldig an diesem traurigen Zustand. Ich glaube, es hat etwas, was er sagt. Und ich glaube, wir können lernen. Passen wir als konservativ evangelikale Christen auf, dass man nicht das Kind mit dem Bad ausschüttet. Ich habe da schlimme Beispiele erlebt. Ich habe an einer Seelsorgeschulung eine Missionarin kennengelernt, die gesagt hat, sie könne nicht mehr ausreisen in die Mission. Weil sie so Angst hat, sie müsse vielleicht mit Pfingstler zusammen arbeiten. Darum ist sie nicht mehr ausgereist in die Mission. Sie hat mir dann von einer Bekannten und lehrmäßig sehr klare, nicht charismatische FEG gesagt. Die ist ja uncharismatisch, die Gemeinde. Ich habe sie dann gefragt, hat gesagt, ich kenne die Gemeinde, ich kenne den Pastor dort. Also wäre jetzt, wenn er von Frank hören, sagen, der Frank sagt mega charismatisch. Du wirkst nicht so auf mich. Ja, aber die hat gesagt, mega charismatisch. Auf meine Frage, wie kommst du zu dem Urteil, hat sie gesagt, ja, dort gibt es eine Lobpreisband. Aha. Ist das Kennzeichen für eine charismatische Gemeinde, dass es eine Lobpreisband gibt? An der gleichen Seelsorgeschule, da sind sehr viele anticharismatische Leute, haben dort teilgenommen. Da habe ich einen unglaublichen Richtgeist gefunden. Stolz, Überheblichkeit, Exklusivismus. Im Bestreben, biblischer als biblisch zu sein, hat man sogar gewisse Lieder abgelehnt. Nicht, weil der Text falsch gewesen wäre, sondern weil die von Jugend mit einer Mission gekommen sind. Oder von Campus für Christus. Lieder, die von dort kommen, singen wir nicht. Die sind charismatisch. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Zum Beispiel, hat man nicht dürfen singen. Soweit ich weiß, steht da in der Bibel, im Prophet Micha. Das ist noch nicht charismatisch, nur weil irgendjemand von IMEM oder Campus das vertont hat. Eine Gemeinde kenne ich, da darf man keine Lieder ab Folie singen, weil das charismatisch ist. Mit jemandem habe ich mal geredet aus dem Mitternachtsruf, wo mir gesagt hat, das war in einer Andacht von mir, als ich im Altersheim gehalten habe, und sie hat gesagt, das war jetzt eine richtig gute Andacht, endlich einmal Bibelwort und biblisch bis da raus. Und sie fände sowieso furchtbar in vielen Gemeinden, dass man heute einen Hellraumprojektor hätte und so. Und ab Hellraumprojektor predige. Und dann habe ich ihr gesagt, wir haben keinen Hellraumprojektor bei uns in der Gemeinde. Sie hat gesagt, super. Und ich habe gesagt, wir haben einen Beamer. Das war vorbei. Das war vorbei. Die Frau habe ich wahrscheinlich verloren. Aber ich fand, mich hat das dermaßen aufgeregt. Die Überheblichkeit. Also ich glaube, das darf nicht sein. Tatsache, dass man von charismatischen Geschwistern lernen können, die ist da. Und ich will lernen, was ich lernen kann. Paulus hat gesagt, prüft alles und behaltet das Gute. Er hat nicht gesagt, werft alles über Bord, was nicht genau so ist, wie ihr findet, das sollte sein. Prüft alles und das Gute behaltet. Das heisst aber nicht auf die andere Seite, dass ich alles einfach bedenkenlos übernehmen und gut heiße. Ich will wirklich aufpassen, immer wieder nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Ross oben runterzukehren. Dritter Punkt. Gewisse Phänomene können dämonisch inspiriert sein. Ich bin vorsichtig mit dieser Aussage. Es steht mir sicher auch nicht zu, da eine letzte und letztgültige Aussage zu machen und eine Wertung abzugeben. Aber für mich wird es dort bedenklich, wo mit Menschen etwas gegen ihren Willen oder gegen ihr Einverständnis passiert oder wo der Verstand abgeschaltet wird. Dort wird es für mich schwierig. Wo Leute in eine Ekstase fallen, wo sie sich nicht mehr kontrollieren können. Der Paulus sagt im Galaterbrief, Selbstbeherrschung sei eine Frucht vom Geist. Dann kann es für mich nicht sein, dass jemand von diesem Geist praktisch in eine völlige Beherrschungslosigkeit hineingerührt wird. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel, als ihr zu den Heiden gehörtet, wurdet ihr zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen. Anscheinend ist mit der Wiedergeburt, da hat das sich verändert. Dass sie nicht mehr so willenlos gewesen sind und einfach hingerissen, unbeherrscht. Meiner Einschätzung nach, das sage ich euch ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, die Esoterik, die die Gesellschaft ganz stark unterwandert hat in den letzten Jahren. Gesellschaftlich haben wir einen enormen Aufschwung von esoterischem Gedankengut. Meines Erachtens schwingt da vieles auch, schwappt da vieles auch in die Gemeinde Jesu rein. Wenn ich da anschaue, die Bilder anschaue, die wir angeschaut haben. Ich werde ab und zu mal gefragt, ob Karate, so wie wir das machen, bei uns im Verband und bei uns im Club, ob das nicht esoterisch sei, was ich mache. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn das, was ich mache, esoterisch ist, dann bin ich ein Kindergärtler im Vergleich zu dem. Also wir machen Sport miteinander, nichts anderes. Ich könnte genauso gut auch in einem Fußballclub sein. Bei uns läuft es nicht anders ab als in einem FC oder in einem Handballclub. Aber das, was hier passiert, das ist esoterisch pur. Da Da geht es nicht mehr um Jesus, da geht es nur noch um mich. Da gibt mir zu denken. Gewisse Phänomene haben eindeutig psychische, seelische Ursachen. Manches Glaube ist auch eindeutig bewusst manipuliert. Das glaube ich auch. Da bin ich mir heute sicher, vieles in der charismatischen Bewegung, das wird durch suggestiv wirkende Mechanismen bewusst oder unbewusst, gezielt oder unbeabsichtigt herbeigeführt. Das hat gar nichts mit dem Geistwirken von Jesus zu tun. Wir wissen schon lange, dass unser Körper auf emotionale Erlebnisse oder auch auf Stress hin Hormone ausschüttet, Endorphin zum Beispiel. Also wenn ihr Sport macht und euch nachher richtig gut fühlt, dann habt ihr wahrscheinlich einfach einen Endorphin-Kick. Glückshormon oder wenn ihr Schoggi essen, Frauen. Was macht man als Frau, wenn es einem nicht gut geht? A. Schoggi essen. B. Shoppen. Eins von beidem, oder? Und dann hast du ein Glücksgefühl, hast du ein Glücksfeeling. Das hat nur mit Endorphin zu tun, wo der Körper ausschüttet. Ich frage mich, wenn heute in den USA Goldstaub von der Deckigkeit während der Lobpreiszeit, währenddem in vielen Gemeinden in Drittweltländern, wo Christen notabene nicht weniger hingebungsvoll mit Jesus leben, nichts von dem passiert, dann frage ich mich, was ist denn das für ein Gott, der in den reichen USA oder in der reichen Schweiz Goldglitter, der nicht einmal echt ist, vom Himmel oben runterkallen lässt und die Leute, die gläubig sind in Afrika oder so, die gehen einfach leer aus. Mir gefällt, dass ein guter Freund von mir, der Gott ist Scheuermeier, er ist Pastor von der Pimi Frutigen, was er zu mir gesagt hat. Er hat zu mir gesagt, wenn Gott schon Gold und Edelstein vom Himmel krallen lässt, dann soll er das besser bei den Armen tun und nicht in den reichen USA. Ich finde, wo er recht hat, hat er recht, der Pfingstler. Haben wir auch gesagt. Interessant wird es dort, wo ein bekannter Charismatiker zum Beispiel behauptet, ein von seinen Freunden sei im Flugzeug gehockt, wo plötzlich die Wolke von der Herrlichkeit Gottes ihn umgehet, wo auch Goldstaub von der Decke vom Flugzeug kreizt. Und dann sagt er in der Predigt, and all passengers were saved. Alle Flugzeugpassagiere sind gerettet worden. Ich freue mich, wenn ein ganzes Flugzeug von Leuten zum Glauben kommt. Aber er hat nichts davon gesagt, kein Wort davon, dass das Evangelium predigt worden wäre. Dass man von Jesus verkündigt hätte oder so. Nichts. Es sind einfach alle gerettet worden. Weil einer von seinen Leuten aus seiner Gemeinde im Flug gehockt ist und Goldstaub von der Decke gefallen ist. Oder auch, wenn in Gemeinden plötzlich Federn von der Decke fallen und man behauptet, das seien Zeichen für Engelerscheinungen. Ja, wieder ihr lacht, aber sorry, aber da hört es bei mir auf, oder? Das stimmt mich nachdenklich. Oder wenn das Anschlagen von Stimmgabeln, di-ding, also nein, so, ding, wenn das ein prophetischer Akt ist, wenn da von Portal dreht ist, von Visualisierungen und so weiter. Leute, da finde ich alles im New Age, aber nicht in der Bibel. Das ist New Age pur. Ein bisschen fromm übermalt. Die Frau von einem bekannten Pastor, der auch in die Richtung geht, erzählt in einem Blog auf dem Internet die haarsträubende Geschichte, wie sie mit dem Auto unterwegs war. Mit in der Autofahrt musste sie plötzlich an einem Ort anhalten, weil sie den Eindruck hatte, da sind jetzt sehr viele Engel. Sie steigt dann aus dem Auto aus mit ihren Mitfahrern, bläst ins Schofar, das ist das geschwungene Widerhorn, läutet die Glocke, rennt umeinander und schreit «Wakey, wakey!» Das heisst, das ist so viel wie «Aufwachen, aufwachen!» «Wakey, wakey!» Und dann rennt sie zurück zum Auto, fahren weiter und lachen sich einen Ast. «Hurra, wir haben Engel geweckt, die da geschlafen haben!» Das war dann ihre Aussage. Sorry Leute, aber da hört es bei mir auf. Die Tatsache, dass selbst bekannte, überzeugte Charismatiker, die an Wunder glauben, die an Heilung glauben, die in Zungen reden, heute zu den stärksten Kritikern gehören von dieser Art von Bewegung, das muss uns zu denken geben. Das sind nicht Leute, die irgendwie anti sind. Was weiss ich, wenn man mit Schablonen arbeiten würde, würde sagen, das sind so BV-Leute, oder? Nein, das sind Leute, die aus dem eigenen kommen, oder? Und das sehr, sehr kritisieren. Ich hoffe, niemand vom BV sehe ich heute Abend da. Den gibt es nicht mehr. Ja, gut, okay, also gut. Also gut, da habe ich gar nichts Falsches gesagt eigentlich. Ist ja gut, oder? Letztes, das fünfte Phänomen, Menge Phänomen. haben einfach keine biblische Begründung. Oder es wird an den Haaren herbeizogen. Es gibt Phänomene, die im gesamtbiblischen Kontext eindeutig widersprechen. Das Ruhen im Geist, Tierstimmen, das Umkehren, unkontrollierte Umkehren und so weiter. Das Trunkensein im Geist, wo die Bibel immer wieder zur Nüchternheit auffordert, schütteln, zittern, das Zucken. Es gibt kein Beispiel in der Bibel, wo man das irgendwo begründen könnte. Da setzt sich ein grosses Fragezeichen. Auch ein echtes warnendes Wort möchte ich da aussprechen. Da sind mir viele Sachen einfach zu wenig theologisch reflektiert. Der Guy Gévrol, Verfasser vom Buch «Der Toronto-Säge», schreibt über seine eigene Erfahrung mit Toronto und sagt: «Ich fiel wieder hin und als ich da lag, sagte ich: Gott, es ist mir egal, ob du das bist oder nicht. Ich bin so müde, ich will einfach nur noch hier liegen bleiben.» Hey, das kann doch nicht sein, dass ein Pastor sagt, ist mir eigentlich gleich, ob das, was mit mir passiert, von Jesus ist oder nicht. Das kann es doch nicht sein. Nochmal der Paulus, der sagt, früher, wo er noch nicht gläubig war, sind er ausgeliefert gewesen, diesen stummen Götzenbildern. Das hat anscheinend aufgehört, wo sie zum Glauben gekommen sind. Ich habe den Eindruck, der christliche Glaube zeichnet sich in der Bibel gerade dadurch aus, dass Menschen nicht vergewaltigt werden zu irgendetwas, sondern sie können entscheiden, will ich das nicht. Mir scheinen die Manifestationen doch eher suspekt zu sein. Interessant in dem Zusammenhang ist eine Aussage von Theodore Roszak. Er ist Professor an der California State University. Er ist einer der grossen Vordenker vom New Age. Er hat ein Buch geschrieben, «Das unvollendete Tier». Und in dem Buch fasst er so ein bisschen den Grenzbereich von New Age fasst er zusammen, den Grenzbereich der Aquarier. Da listet er folgende Sachen auf. Er listet auf Schamanentum, Hexerei, Science Fiction, Fantasy, Akupunktur, Astrologie, Zen und Yoga. Und neben den östlichen Religionen und ihren westlichen Ablegern zählt er auch die charismatischen Gemeinden zur neuen New Age-Frömmigkeit. Der Mann ist nicht gläubig. Er hat keine Ahnung von Jesus. Der kommt, das ist ein Vertreter vom New Age. Aber der sagt, Charismatiker, die gehören auch zu uns. Das sind auch New Ageler. Sechstens, manches, was gelehrt wird, ist schlichtweg falsch. Kann ich so nicht akzeptieren. Die Lehre, dass jeder Christ müsse Zungenreden können, weil Zungenreden ein Kennzeichen der Geistestaufe sei, lehne ich ab. Die Lehre, dass jeder Christ gesund und reich sein muss, weil das Gottes Wille für seine Kinder sei, lehre ich ab. Also das ganze Health, Wealth and Prosperity Gospel-Zeug, das lehne ich aufs Schärfste ab. Gloria Copeland gehört da dazu, der Kenneth Hagin gehört dazu, der Benny Hinn gehört sehr stark dazu. Ja, auch Joyce Meyer gehört dazu. Auch Joyce Meyer vertritt da. Sie vertritt es nicht unglaublich stark, aber sie vertritt es, das müsst ihr einfach wissen. Ich habe manches von ihr gelesen, was ich sehr gut finde. Aber an dem Punkt muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Mühe mit ihr. Wenn sie 2004 bekannt gibt, dass sie statt bisher 900'000 US-Dollar pro Jahr als Einkommen von der Joyce Meyer Ministries beziehe, dass sie jetzt neu nur noch 400'000 beziehe und ihre Bücher dafür privat verkaufe. Also ich habe nicht so viel bei euch. Der Frank auch nicht. Glaube ich. Nein. Sie hat 900'000 bezogen pro Jahr, ihrem Mann rund 450'000 pro Jahr. 2003 ist öffentlich bekannt worden, dass sie einen 10 Millionen Dollar Privatjet hat, ihren Mann einen 107'000 US-Dollar teuren März, ein 2 Millionen US-Dollar teures Haus mit einer beheizbaren Garage, die über 8 Stellplätze hat. 8! Häuser für ihre Kinder, für ihre 4 Kinder im Wert von 2 Millionen Dollar. Ihr Büro ist mit 20 Millionen Dollar Möbel, 20 Millionen Dollar wert, Möbel, die drinstehen, 5,7 Millionen Dollar. Und all da wird aus Spendengeldern finanziert. Aus Spendengeldern. Mit der Begründung, Gott hat uns gesagt, wir sollen reich sein. Gott will uns segnen. 2009 ist sie 3 Tage in Basel auftreten. Sie hat an dem Wochenende 240'000 Euro Spenden eingenommen und etwa 100'000 Euro am Büchertisch mit dem Verkauf von Büchern gemacht. Nicht schlecht. Kein schlechter Schnitt. So für ein Wochenende. Ich lehne ab, dass Gott seinen Kindern auch heute noch neue, über die Schrift ausgehende oder sogar die Schrift korrigierende oder ersetzende Offenbarungen hören lässt. Ich habe Mühe, wenn in Gemeinden gelehrt wird, die Bibel war für die vorhergehende Generation. Wir müssen Jesus nachfolgen. Jesus ist unser Vorbild. Das glaube ich alles auch. Aber wenn man Jesus einfach von der Bibel trennt, habe ich ein Problem. Das geht nicht. Und wenn man dann sehr verächtlich von denen, die sagen, wo steht es denn in der Bibel, wenn man von denen redet als the Wordies. The Wordies, das sind die, die das Wort, die Wörtlis, die Wörtlerlis, Biblerlis, auch wenn man Biblerlis sagen. Nicht Biblerlis, sondern Biblerlis. Dem habe ich Mühe. Vielleicht ein kurzes Wort zum Kenneth Hagin. Er ist der Vater der Glaubensbewegung. Er war der alte Mann im ersten Video, das man herumführen musste. Man kann sich erinnern, wo so in eine Richtung gemacht hat und alle sind umgekehrt. Der Hagin selber, muss man sagen, hat ausgelöst, dass die meisten Phänomene, die man heute beobachtet, eigentlich auf ihn zurückzuführen sind. Er hat wiederholt behauptet, da, wann er lehre, Jesus will, dass du gesund bist, dass du reich bist, du musst deine Heilung im Glauben in Anspruch nehmen und so weiter. Das hat Jesus ihm in persönlichen, direkten Begegnungen offenbart. Das hat er mehrmals gesagt. In den 90er Jahren hat dann ein Charismatiker, ein überzeugter Charismatiker, der D.R. McConnell, das Buch geschrieben, ein anderes Evangelium. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Es gibt es noch, immer noch. Das ist eines der wenigen Bücher, das so alt ist, wo man immer noch kaufen kann. Bin extra bei Amazon schauen. Kriegt das also noch. Das ist ein Buch, das ich euch fest empfehle. Er hat bereits in den 90er Jahren nachgewiesen, dass der Hagin samt und sonders abgeschrieben hat. Der Mann hat abgeschrieben und geklaut. Wie ein Rab. Bei anderen Schriftstellern. Jetzt kann man das machen, wenn man das will. Aber dann hingehen und sagen, das hat mir Jesus persönlich gesagt, das finde ich daneben. Unter anderem hat er beim E.W. Kenyon abgeschrieben. Der Kenyon war jemand, der sehr stark von der christlichen Wissenschaft geprägt worden ist, eine Sekte. Die hat heute ihre Bedeutung praktisch verloren. Eigentlich gibt es sehr wenige Anhänger von der christlichen Wissenschaft heute, aber die war hier ganz hoch im Chor. Und wenn man sein Buch, Hagin sein Buch, das berühmte Buch von ihm, die Autorität des Gläubigen, mit John A. McMillian, mit einem Buch von ihm vergleicht, merkt man, zu 75% hat der Hagin wortwörtlich abgeschrieben. Wortwörtlich. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Wort zu ändern oder das anders zu formulieren. Wenn wir Predigten voneinander nehmen, der Frank und ich, wir geben uns wenigstens Mühe, die noch umzuschreiben, dass sie aussehen, wie wenn sie unsere eigenen wären. Das geht nicht. Ich kann nicht eine Predigt von Frank nehmen und die einfach so halten. Und umgekehrt auch nicht. Vielleicht glaubt ihr, Hagin seine Erklärung ist interessant. Jawohl, der Hagin hat gesagt, Gottes Geist brauche ich halt oft die gleichen Worte, wenn er die gleichen Worte will offenbaren. Er hat gesagt, im Laufe der Jahre ist mir aufgefallen, dass wenn verschiedene Menschen sich zum gleichen Thema äußern, sie oft auch wirklich Gleichlautendes sagen. Das ist deshalb so, weil derselbe Heilige Geist leitet und führt. Er wird einem Dinge auf die gleiche Weise zeigen und man wird die gleichen Gedanken haben, obwohl man die andere Person niemals getroffen oder etwas von ihr gelesen hat. Komisch finde ich, dass die Evangelien in der Bibel, dass da 4 Leute vom genau gleichen schreiben, aber völlig unterschiedlich. Weil Gott in der Bibel nie Menschen einfach so missbraucht als reine Diktiermaschine, sondern er braucht die Persönlichkeit vom Schreiber. Gerade da macht die Offenbarung Gottes aus, dass die Persönlichkeit vom Einzelnen ausgelöscht wird. Darum ist der Matthäus der Einzige, der sagt, dass Jesus gesagt hat, gebe dem Kaiser, was dem Kaiser ist und gebe Gott, was Gott gehört. Da lest er nur bei Matthäus. Wisst ihr warum? Der war Zöllner. der hat interessiert, wie geht Jesus mit der Kohle um. Also ich nehme jetzt mal an, wenn der Sammy würde das Evangelium schreiben, der Sammy Eschlimann, da käme auch irgendwo das Thema Geld drin vor. Ziemlich sicher. Würde ich sicher interessieren, oder? Logisch. Bei mir käme sicher irgendetwas über Musik. Weil ich Musiker bin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann bitte ich euch jetzt, dass ihr da schnell mitleset. Nur da. Das ist ein Auszug aus dem Buch «Ein anderes Evangelium». Und ihr leset bitte da vom Kenneth Hagin. Und ich lese euch, was im Buch vom E.W. Kenyon steht. Ich lese euch vor auf der rechten Seite. Ihr leset aber nicht rechts, ihr leset links, bitte. Gut? Checkt ihr, was ihr müsst? Gut. Der 22. Psalm vermittelt ein plastisches Bild von der Kreuzigung Jesu. Es ist lebendiger als das von Johannes, Matthäus oder Markus, die Zeugen waren. Aber er sagt die sonderbarsten Worte. Aber du bist heilig. Was bedeutet das? Er wird zur Sünde. Können Sie hören, wie seine ausgetrockneten Lippen schreien? Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Er ist geistlich tot, der Wurm. Jesus ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Nur mal bis dahin. Den Inhalt müsst ihr gar nicht. Ihr müsst euch nicht überlegen, wann ihr da leset. Das spielt keine Rolle. Aber habt ihr etwas gemerkt? Was habt ihr gemerkt? Es ist praktisch austauschbar, oder? Das ist 1:1 austauschbar. Praktisch austauschbar. Und so geht das über Seiten, bringt der Beispiel, der D.R. McConnell. Bis zu seinem Tod 2003 hat der Hagin sich geweigert, zuzugeben, dass er schlichtweg betrogen hat. Außerdem müssen wir das Offenbarungsprinzip Gottes schwere Frage stellen. Gott braucht bei der Offenbarung der Bibel ganz klar Persönlichkeiten der einzelnen Schreiber. Ihr werdet immer einen paulinischen Brief und einen Johannesbrief voneinander können unterscheiden. Der Paulus war ein Theologe. Der Paulus hat Predigten gemacht. Erstens, zweitens, drittens. Das war seine Art zum Predigen. Der Johannes ist ein Herzensmensch. Der holt einmal ganz weit aus und redet von der Liebe und wieder von der Liebe und wieder von der Liebe. Warum? Weil er anders war. Ich habe euch ein Zitat von John Wimber, auch ein Vater von dieser ganzen charismatischen Bewegung, aus einer Predigt 1990. Er hat hier gesagt, Gott ist im Augenblick, im Moment dabei, das Amt des Propheten wieder einzuführen. In den kommenden Jahren wird der Prophet eine grundlegende Rolle im Beginn und Aufrechterhaltung der Erweckung spielen. Gott ist auch dabei, das apostolische Amt in der Kirche wieder einzuführen. Das ist tatsächlich so. Da haben wir erlebt, dass eben auch viele Leute kommen und sagen, sie seien Apostel. Aber jetzt. Es werden Männer auftreten, die Jesus gesehen haben und die Zeichen und Wunder eines Apostels tun werden. Wir haben Männer dieser Art seit dem ersten Jahrhundert nicht mehr gehabt. Weiter wird es ein neues Verständnis des Übernatürlichen geben. Engelerscheinungen in Versammlungen werden zum Normalen gehören und auch der Herr selbst wird in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren erscheinen. Heilungen werden so selbstverständlich sein, dass sogar Kinder imstande sein werden, sie regelmäßig durchzuführen. Sogar Auferstehungen von den Toten werden zum Allgemeingut werden. Die Aussage von Wimber ist meines Erachtens bezeichnend für das überzeichnete, schwärmerische Verständnis, das man heute in der charismatischen Bewegung findet. Das mag euch genügen, um euch selber ein Urteil können bilden über all die Phänomene. Bei all diesen fragwürdigen Sachen ist mir aber ganz wichtig, nicht auf der anderen Seite vom Ross abzukehren. Pass auf, dass du nicht zum Anticharismatiker wirst, wo auf das Mal gar nichts mehr passieren darf. Wo niemand mehr gesund werden darf, weil es dann nicht mehr geben darf. Wo niemand mehr einen inneren Eindruck haben darf, weil es dann nicht geben darf. Pass auf. Letztlich geht es darum, dass wir lernen, die eigene geistliche Identität zu finden. Dass wir wissen, was wir selber glauben. Du musst wissen, was du selber glaubst. Wer bist du? Wer bin ich? Was glaube ich? Wer sind wir als Gemeinde? Das ist entscheidend. Die eigene Identität haben. Polemisieren bringt nichts und ist, glaube ich, auch nicht im Sinn von Jesus. Ich glaube, statt auf Charismatiker herabzuschauen und zu schimpfen, nur zu schimpfen, wie sie in einzelnen Kreisen gemacht wird. Ihr denkt jetzt vielleicht auch, ich habe geschimpft heute Abend. Gewisse Sachen nerven mich auch wirklich. Aber ich bin jetzt nicht der, der ständig nur schimpft und sich gleichzeitig auf die Schulter klopft und sagt, Gott sei Dank bin ich anders. Nein. Statt so einer Haltung möchte ich lieber lernen, mein eigenes Leben mit Jesus zu fördern. Gleichzeitig plädiere ich auch fest davon, dass wir die Einheit unter den wiedergeborenen Christen fördern, wo immer wir können. Das bedeutet nicht, dass wir nicht zu lehrmässigen Unterschied stehen können. Ich bin kein Landeskirchler. Ich taufe kein Kind. Wegen dem arbeite ich gleich mit der Landeskirche zusammen, mit der evangelischen. Ich bin kein Charismatiker. Manchmal ist es nicht biblisch. Wegen dem habe ich gleich Freunde, die in einer Pfingstgemeinde sind. Wir arbeiten mit ihnen zusammen. Ich bin kein Christianes. Auch dort. Ich taufe kein Kind. Wegen dem sind gleich einzelne Krishona-Prediger gute Freunde von mir. Es geht darum, dass wir lernen, uns im reformatorischen Zentrum zu treffen. Und das reformatorische Zentrum heisst allein Gnade, allein der Glaube, allein Christus, allein die Schrift. Dort treffe ich mich mit Leuten. Und dort kann ich auch zusammenarbeiten mit ihnen. Die Einheit erfährt für mich dort eine klare Grenze, wo Menschen durch eine Lehre, die vertreten wird, viel mehr in innere Nöte und Abhängigkeit kommen, als in die Freiheit in Jesus. Sodass keine gesunde geistliche Entwicklung mehr möglich ist. Dort habe ich eine Grenze. Dort sage ich Stopp. Das geht mir nicht mehr. Da kann ich nicht mehr mitmachen. Da kann ich nicht mitgehen. Aber die Grenze, wenn die noch nicht da ist, dann will ich einen langen Weg gehen. Auch mit Leuten, die anders denken als ich. Vielleicht zum Schluss ein Zitat von D.R. McConnell. Ich glaube, er hat es gut auf den Punkt gebracht. Jemand, wo er nennt sich Charismatiker, ich würde sagen, er ist ein typischer Pfingstler. Er sagt Folgendes. Er sagt, die Hauptursache für diese notorischen Richtungsänderungen bei der Lehre ist nur allzu deutlich erkennbar. Von ihren Anfängen bis in die Gegenwart hat die charismatische Bewegung eine fehlerhafte Offenbarungslehre vertreten. Also man will damit sagen, die Frage von Prophetie und so weiter, die ist falsch gelehrt worden innerhalb der charismatischen Bewegung. Wenn irgendjemand aufstehen kann und sagen kann, der Herr hat mir gesagt, und das ist nachher gleichbedeutend mit Gottes Wort, dann wird es schwierig. Wir Charismatiker haben uns zu wenig dem Prinzip verpflichtet, dass die Bibel der einzige unfehlbare Maßstab für Glaube und Praxis ist. Korrekte Lehre hat eine Quelle. Es ist die Apostellehre, wie sie in der Heiligen Schrift zum Ausdruck kommt und dort bewahrt wurde. Die Offenbarungsgaben des Geistes, Prophetie, Worte der Erkenntnis, Worte der Wahrheit, Weisheit, können und sollten ihren Platz in der Gemeinde haben. Doch es war niemals beabsichtigt, dass diese Gaben eine alternative Quelle der Lehre werden und dabei die Reden des Herrn Jesus und seiner Apostel unterwandern. Solange wir uns nicht ernsthaft diesem Prinzip verpflichten, dass Lehre und Praxis einer sauberen Auslegung des Wortes Gottes entstammen muss, wird unsere Bewegung für eine endlose Serie prophetischer Offenbarer und ihrer bizarren Lehren ein willfähriges Opfer sein. Das sagt nicht ein aus der Bewegung Plus. Gemeinde für Urchristentum. Wie heisst der BV heute? Gemeinde für Christus, genau, von der GV. Gemeinde für Christus, genau. Das sagt nicht ein von denen, die es Gügi hat da oben. Sondern das sagt ein Charismatiker. Und er sagt, wir haben ein Problem, wir müssen zurück zur Bibel. Wenn wir das nicht machen, wird das Buff immer grösser. Das hat er 1990 gesagt. Mir nimmt es Wunder, wenn er heute würde sagen. Was brauchen wir heute? Abschliessend, was brauchen wir dringend? Ich glaube, was wir brauchen heute, das ist lebendige Gemeinde, wo echtes geistliches Leben drin Platz hat. Das ist etwas, wo ich mich wirklich danach sehne. Gemeinde, wo geistliches Leben blüht. FGs, wo geistlich blüht. Wo Aufbrüche da sind. was wir brauchen, ist ein neues Erkennen von der Gnade Gottes. Dass wir gerettet sind aus Gnade und nur aus Gnade. Was wir brauchen, ist Kompromisslosigkeit und Hingabe an Jesus, wo sich in persönlichem Gehorsam äußert. Ja, Herr. Ja, Herr. Ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Wir brauchen dienende und demütige Leiterschaft. Ich bin sehr für Leiterschaft. Ich finde Leiterschaft enorm wichtig. Aber ich finde, Leiterschaft muss dienen und eine gewisse Demut haben. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, nur weil wir Älteste und Pastoren sind. Auch wir müssen uns entschuldigen. Auch wir machen Fehler. Auch bei uns läuft nicht alles richtig. Wir müssen einen echten und tiefen Wunsch haben, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Ich sage euch ganz ehrlich, eine Gemeinde, die evangelisiert, eine Gemeinde, die Menschen für Jesus gewinnen will, da wird nie eine Gemeinde sein, die dermassen abspaced, wie ihr das jetzt gesehen habt in diesen Bildern. Für mich ist das die beste Therapie dafür, dass es lebendig, dass es echt und aufrichtig zu und her geht in einer Gemeinde und dass Jesus zum Zug kommt. Wenn Christen sagen, wir wollen unsere Freunde für Jesus gewinnen. Weil da garantiere ich euch, wenn einer von uns beiden, der Frank oder ich, auf der Kanzel dermassen ausrastet, dann bist du der Erste, der auf uns zukommt und sagt, den musst du nicht mehr bringen, weil nächstes Mal nehme ich meinen ungläubigen Freund mit. Bisschen gut. Tu dich ein bisschen mäßigen, da vorne auf der Kanzel. Sonst sagt der zu mir, dein Pastor hat nicht alle Latte am Haag. Versteht ihr, was ich meine? Sind ihr noch wach? Und da? Gut. Ich glaube, es braucht auch Offenheit und Transparenz unter uns Christen, wo wir uns als begnadigte Sünder begegnen. Ich habe so viele Leute erlebt, die sind aus FGS davongerannt in irgendwelche charismatischen Clubs. Wisst ihr warum? Die meisten sind nicht gegangen, weil es bei denen cooler war. Oder die Post mehr abgegangen ist. Die meisten sind gegangen, weil sie die Nase voll hatten von dem frommen, falschen, verlogenen Christsein, der zum Teil gelebt worden ist in ihren eigenen Gemeinden. Wo man am Sonntag auftaucht und alle vormacht, was für ein super Christ das man ist. Und niemand redet über seine Sünde, niemand redet über seine Schwäche, niemand redet über sein Versagen. Niemand redet über die Probleme, die er hat in der Ehe. Niemand. Und gleich tätscht es und klebt es. Kommt es zur Scheidung. Auch bei uns. Aber niemand redet darüber. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein. Und was sie gefunden haben in diesen charismatischen Kreisen, das ist eine Welt, wo wir auf das Mal können, ehrlich sein können. Echt sein. Darum sind sie dort hin. Die meisten, die ich kenne. Die wenigsten sind gegangen, weil sie dort die Leute umgekehrt sind und so weiter. Die meisten sind gegangen, weil sie eine Art gefunden haben, wo sie echt sein können. Ich glaube, die wären alle noch bei uns. Wenn wir wieder lernen würden, echt sein miteinander. Ehrlich sein. Gemeinde als angstfreie Zone, ja, das ist mir auch ganz wichtig, wo eben Ermutigung und Befähigung gelebt und gepflegt wird. Wo ich nicht in die Gemeinde gehen muss und mir muss sagen, hoffentlich erfahrt bloß keiner in meiner Gemeinde, wie es wirklich aussieht in meinem Leben. Das ist ja tragisch, wenn man so über Gemeinde denkt, oder? Also ich glaube, wenn man ein Problem hat im Leben, dann soll die Gemeinde der Ort sein, wo man Hilfe findet. Wir haben gerade heute am Pastorentreffen miteinander darüber gesprochen. Leider ist es oft anders. Leider ist die Gemeinde oft der letzte Ort, wo man hingeht mit seinen Problemen. Jemand hat mir gesagt, die Kirche ist die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Da hat einer ein Problem und was machen wir? Wir trampeln noch auf ihn herum, statt dass wir ihn aufrichten und ihm helfen. Das darf nicht sein, der Gemeinde Jesu. Ich glaube, dort, wo wir diese Sachen leben, und andere auch, aber das sind die, die mir jetzt wichtig sind, ich glaube, dort blüht die Gemeinde. Dort passiert etwas in der Gemeinde. Dort geht etwas. Ich kann euch sagen, wir erleben das Fisch, wir haben es gerade wieder erlebt, dass Leute zum Glauben gefunden haben bei uns in der Gemeinde. Ein Ehepaar, wo jetzt neu kommt. Ja, ich weiß nicht, ob sie schon gläubig sind, aber sie kommen und sind enorm interessiert. Eine Frau, die über Umweg auch in die Gemeinde gefunden hat und jetzt da ist. Und da geht die Post ab in der Gemeinde. Weil neue Leute da sind, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn die vorne stehen und Zeugnis geben, dann haut es mich auch um. Aber nicht hinterste, weil irgendein sagt, lusch, sondern weil ich merke, wow, da haben die Menschen Jesus kennengelernt. So heiß, das ist so cool. Ich mag mich erinnern, vor etwa 4 Jahren ist einer vorne, der André, an einem Silvestergottesdienst. Der hat gesagt, jetzt bin ich 2 Jahre zu euch in den Gottesdienst gekommen. Am Anfang habe ich mich so komisch gefühlt. Das Gefühl, ich sei der Einzige da, der katholisch ist. Er war auch der Einzige, der noch katholisch war, oder? Aber er hat aber damit sagen, ich bin mir so fremd vorgekommen. Jetzt bin ich 2 Jahre da. Und jetzt muss ich euch einfach sagen, heute Morgen, ich habe es gecheckt. Ich habe es gecheckt. Ich habe Jesus angenommen. Ja, da bleibt kein Auge trocken bei uns. Und wir sind keine charismatische Gemeinde. Wir sind eine völlig 0815 FWG. Bei uns stehen die Leute auf im Lobpreis, andere bleiben hocken. Dann gibt es die deinen Gitarrenakkord machst und die fliegen schon. Die gibt es alle bei uns. Aber lehrmässig sind wir eine 0815 FWG. Aber wenn Leute zum Glauben kommen, dann geht die Post ab in einer Gemeinde. Gut, das ist das, was mir wichtig ist. Ich kann euch nicht alles sagen, aber ich will gleich jetzt das Fenster öffnen für Fragen von eurer Seite. Und auch der Frank hat. Soll ich die Frage beantworten wegen der Taufe, Frank, oder? Ja.